Ja, ich möchte uns auch alle ganz herzlich begrüßen zu dieser Morgenstunde. Ich freue mich wieder, so wenn es auch immer Zeitabstände dazwischen liegen, auch euch Geschwister so persönlich auch zu sehen. Und freue mich auch, dass wir wieder ein Wort miteinander auch betrachten dürfen. Bruder Hermann Doberstein hat einen Gedanken erwähnt, dass ja, ich das Wort bringen soll, was der Geist aufs Herz gelegt hat. Es ist wirklich so, und mir ist in der Vorbereitung mehr so dieser Gedanke groß geworden, dass es eigentlich nicht mein Wort ist, sondern nur die Aufgabe ist, das weiterzugeben, was Gott sowieso in seinem großen Plan für uns Menschen festgelegt auch hat. Mich persönlich bewegt immer noch der Gedanke der Nachfolge. Wir haben diesen Gedanken oder dieses Thema vor 2 Wochen ja schon auch betrachtet, und ich möchte mit der Hilfe des Herrn es heute vielleicht von einer anderen Seite uns noch einmal auch beleuchten. Und zwar das Thema der Nachfolge mehr so aus der Vogelperspektive, das heißt von oben so den gesamten Weg der Nachfolge auch betrachten. Und habe das Thema überschrieben mit einer Frage: Wie sieht der Plan Gottes für mein Leben aus? Uns Menschen ist es sehr vertraut, dass wir nach Plänen arbeiten. Wenn wir zum Beispiel ein Haus bauen wollen, so legen wir nicht einfach los, sondern wir nehmen uns die Zeit, beauftragen noch einen anderen Menschen, den Architekt, der sich in der ganzen Sache auskennt, dass er einen Plan entwirft, dass man wirklich an alle Details auch womöglich dran denkt, was wichtig ist auch für den Bau. Wo werden die ganzen Leitungen laufen? Es wird alles festgelegt, die Statik, wie das Ganze aussehen soll. Und erst dann, wenn das Ganze genehmigt worden ist, dann legen wir tatsächlich mit der Ausführung auch los. Und wir haben auch immer wieder in den anderen Bereichen unseres Lebens, dass wir, ob es auf der Arbeit ist, zum Beispiel, dass wir nach Anweisung manche Sachen auch machen. Das heißt, es gibt eine konkrete Vorstellung von unserem Arbeitgeber, wie eine Sache gemacht werden soll, und die sollen wir einfach auch ausführen. Wir machen uns im Privaten auch so unsere Gedanken, unsere Pläne, was wir vielleicht, wie wir die Wohnung einrichten wollen, das Haus, oder ob wir irgendwie in den Urlaub gehen wollen oder ob wir uns etwas anschaffen wollen. Das heißt, Gott hat uns einen Verstand gegeben, wo wir abwägen können, wo wir analysieren können Dinge und schlussendlich auch eine Entscheidung treffen. Wenn wir aber das ganze Leben des Menschen so betrachten, dann gibt es, glaube ich, kaum Menschen, die einen Plan fürs ganze Leben haben. Also Menschen, die, naja, ich sag mal, in dem Alter vielleicht auch sind, das Ganze auch schon zu überdenken. Ich sag mal so im Alter eines Jugendlichen, dass sie sich wirklich für jedes Jahr irgendwie einen Gedanken haben, ja, jetzt werde ich dann das machen, dann ist mein Plan, das zu machen, und wenn ich 40 bin, dann gibt es das hier, und wenn ich dann auf der Rente bin, dann wird das gemacht. Ich glaube kaum, dass wir so denken, sondern unsere Ziele, unsere Pläne, sie sind sehr in einem überschaubaren Rahmen, weil wir einfach wissen, dass unser Leben sehr vielen Veränderungen auch unterworfen ist. Es können Umstände, und das hat das Leben uns ja auch dieses Jahr sehr deutlich gezeigt, dass der eine der andere gewisse Pläne gefasst hat und dann kam die Corona-Krise und auf einmal wurde das Ganze über Bord geworfen. Und wir müssen uns als Menschen wiederum anpassen an die neue Situation und planen sozusagen den nächsten Schritt für uns auch. Und wisst ihr, Gottes Wort bestätigt diesen Gedanken auch aus Jakobus 4. Jakobus 4, ab dem 13. Vers, heißt es: Wohlan nun, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die oder in die Stadt gehen, wollen ein Jahr dort zubringen und Handel treiben und Gewinn machen, die ihr nicht wisst, was morgen sein wird. Denn was ist euer Leben? Ein Dampf ist es, der für kurze Zeit erscheint, danach aber verschwindet. Stattdessen solltet ihr sagen: Wenn der Herr will und wir leben, wollen wir dies oder jenes tun. So, wir merken auch aus diesem Vers, wie begrenzt eigentlich unser vielleicht Beurteilungsvermögen ist. Wir können nicht mal wissen, was nächste Stunde sein wird. Wir können sehr wohl vielleicht uns Gedanken machen, aber wir können nicht mit dieser Sicherheit sagen, ich habe einen Plan und dieser Plan, er wird, wie ich das mir vorgestellt habe, tatsächlich auch in Erfüllung gehen. Wie schaut es aber, Geschwister, mit Gott aus? Hat er einen Plan? Hat er sich Gedanken gemacht über die ganze Erde? Hat er sich womöglich Gedanken gemacht über sein Geschöpf, das heißt über uns persönlich, wie unser Leben auch verlaufen soll? Wir finden so ganz interessante Hinweise in dem Wort Gottes, dass der Heilsplan schon vor Grundlegung der Welt zurechtgelegt wurde. Das heißt, Gott hat den Menschen geschaffen, er hat den Menschen geschaffen, um Gemeinschaft mit ihm zu haben, dass der Mensch so in dem innigen Austausch mit ihm steht, aber er wusste schon im Voraus, dass der Mensch sich von ihm abwenden wird, dass er in der Versuchung ungehorsam sein wird und dass er sich von seinem Schöpfer abwenden wird. Das hat alles Gott gewusst. Und er hat einen Plan zurechtgelegt vor Grundlegung der Welt, dass alles in Jesus soll zusammengefasst werden. Epheser 1, Vers 10 heißt es: Damit der Heilsplan in der Erfüllung der Zeiten ausgeführt wird, und dann kommt ein Doppelpunkt und dann heißt es, in Christus als dem Haupt alles zusammenzufassen, was im Himmel und was auf Erden ist, in ihm. Das heißt, dieser Heilsplan, er sollte durch Christus auch uns gebracht werden. Und wir werden auch einstmals durch ihn auch gerichtet werden. Mir kam so der Gedanke, dass wir in einem Lied singen, unser Gott eilt immer vorwärts zu erfüllen seinen Plan. Gott hat für alles einen Plan und er geht Schritt für Schritt diesen Plan auch durch. Keiner kann ihm irgendwie dazwischen funken. Es ist nichts, was für ihn auf einmal so wie für uns Menschen so überraschend wäre, wie uns jetzt persönlich die Corona-Krise betroffen hat. So. Irgendwie aus dem Nichts sind einfach unsere Pläne zunichte geworden. Nicht so bei unserem Herrn und Heiland. Er hat einen Plan. Und die Frage ist, hat er einen Plan für mich persönlich, für mein persönliches leben. Und wir können es so auch zusammenfassen. Zum einen, er wusste, dass die Menschen ja in Sünde geraten werden, dass er seinen Sohn, seinen eingeborenen Sohn hier auf Erden gesandt hat. Er musste sterben für unsere Sünden. Und Gottes Wort sagt so deutlich und klar, Apostelgeschichte 4, Vers 12, es ist in keinem anderen Heil. In keinem anderen. Es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir gerettet werden können. Das ist der Plan Gottes. Und damit eingeschlossen, weil wir eben gesündigt haben, wir müssen von Herzen umkehren, Buße tun. Wenn Gott uns ruft in die Nachfolge, und dann beginnt dieser Abschnitt, wo wir sagen, jetzt beginnt meine persönliche Nachfolge. Und am Ende spricht Gottes Wort sogar, dass es einen Lohn der Nachfolge geben wird. Der Lohn der Nachfolge, ein Gedanke, der uns persönlich, möchte ich so sagen, in der Allgemeinheit, weil wir in der Jugendstunde betrachten auch so das Thema der biblische Finanzplan, sind wir auch auf dieses Thema gekommen. Was ist eigentlich der Lohn der Nachfolge? Und ich möchte uns diese Verse auch teilen aus Markus 10 ab dem 28. Vers. Da heißt es, da sagte Petrus zu ihm, zu Jesus, sieh, wir haben alles verlassen und sind dir gefolgt. Jesus antwortete, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern, Vater oder Mutter, Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfach empfängt, jetzt in dieser Zeit, Häuser und Brüder und Schwestern, Mütter und Kinder und Äcker mit Verfolgungen und in der zukünftigen Welt das ewige Leben. Was sagen diese Verse uns? Sie sagen uns so viel, wenn der Ruf in die Nachfolge kommt, dann müssen wir eine persönliche Entscheidung treffen. Und diese persönliche Entscheidung, sie kann in dem Sinne uns in gewisser Weise vielleicht dem einen, dem anderen leichter fallen, dass wir sagen, ja, meine Eltern dienen Gott, meine Geschwister dienen Gott, meine Verwandte auch. So und ja, ich bin schon aufgewachsen sozusagen von klein auf, habe das Wort Gottes gehört. So, ja, ich gehe auch in die Nachfolge. Es gibt aber auch andere, die der Ruf in die Nachfolge erreicht, die unter ganz, ganz anderen Bedingungen stehen. Menschen, die sich entscheiden müssen, ob sie Vater und Mutter tatsächlich verlassen müssen, bildlich gesprochen, weil ihre Eltern Gott nicht dienen, weil ihre Geschwister Gott nicht dienen, weil ihre Verwandte Gott nicht dienen. Sie müssen eine Entscheidung treffen. Und der Herr Jesus sagt hier jetzt etwas auf den Lohn hin. Auch wenn ihr etwas verlassen müsst. Und er führt hier an. Haus oder Brüder oder Schwestern, Vater oder Mutter, Frau oder Kinder oder Äcker. Um meinetwillen und um des Evangeliums willen. Das heißt, dieser Gedanke, dass wir die Kosten der Nachfolge überdenken sollen am Anfang, der ist so wichtig für uns alle. Aber jetzt ist der Fokus auf dem Lohn. Und hier heißt es jetzt in dem 30. Vers, der nicht hundertfach empfängt, jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern, Mütter und Kinder und Äcker mit Verfolgungen und in der zukünftigen Welt das ewige Leben. Meine Lieben, und dieser Vers, der Vers 30, das hat mich sowas von tief bewegt. Was heißt das hier? Der nicht hundertfach empfängt, so, und jetzt tut unterteilen. Einmal in dieser Welt gibt es schon einen Lohn und dann gibt es in der zukünftigen Welt gibt es auch einen Lohn. Und wir wollen jetzt einfach mal betrachten und stille werden, was Gott in dieser Welt, er sagt hier in der jetzigen Zeit, das heißt, solange wir in der Nachfolge uns auch befinden. Er sagt hier, wenn du meinem Ruf folgst und in die Nachfolge trittst, dann wirst du hundertfach empfangen, wie es hier steht, Brüder und Schwestern, Mütter und Kindern. Was sagt eigentlich dieser Gedanke? Für uns ist es sehr vertraut, dass wir in einer Familie aufwachsen. Vielleicht haben wir einige Geschwister gehabt. Ich möchte mal davon ausgehen, wir haben noch zwei Geschwister oder drei. So, und ich meine, der Kreis der Familie, das ist so das innigste Band, was die Menschen ja verbindet. Wo wir uns sehr frei auch austauschen, wo wir uns unterstützen, wo wir einfach zusammenhalten. Und jetzt sagt der Herr Jesus, wenn du deine Eltern, wenn du deine Geschwister verlassen wirst, dann wirst du hundertfach bekommen. So, was bedeutet eigentlich hundertfach? Hundertfach bedeutet, wenn ich mit Geld erklärt, wenn ich 1 Euro gebe, dann bekomme ich 100 Euro als Lohn. Das bedeutet hundertfach. Was bedeutet es, wenn ich meine 3 leibliche Geschwister um des Evangeliums willen verlassen muss? Das heißt, sie wollen nicht den Weg der Nachfolge gehen und ich entscheide mich bewusst, ich aber gehe den Weg. Dann heißt es, obwohl ich meine 3 Geschwister verlasse, schenkt mir Gott wie viel? 300 Geschwister, geistliche Geschwister, die genauso zusammenhalten, die genauso Anteil nehmen an meinem Leben, die genauso besorgt sind, wie es mir geht, die genauso mich im Gebet unterstützen und wir alle halten zusammen. Ich meine, wenn wir alle zusammenkommen wieder, wenn Gott uns die Gnade schenkt, dann ist es ungefähr die Zahl, die wir hier so reinpassen ins Gemeindehaus. Und ich dachte bloß, für uns ist es irgendwie so selbstverständlich. Wir kommen hierher, wir kennen unsere geistlichen Geschwister, wir tun uns auch unterhalten, machen auch Besuche, wie auch immer. Aber Geschwister, diese leibliche Bande, sie ist eigentlich uns viel, viel näher. Und das ist einerseits auch normal so. Aber wisst ihr, wenn wir aus der Sicht Gottes, von dem Heilsplan Gottes das Ganze betrachten, dann sind unsere geistliche Geschwister uns viel, viel näher als die leiblichen Geschwister, die Gott nicht dienen. Und das ist so wichtig, dass wir diesen Unterschied wirklich auch halten, dass wir nicht nur auf die Familie so diesen Wert legen, sondern dass wir auf die geistliche Familie den Wert legen. Das ist nämlich jetzt schon in dieser Zeit der Lohn der Nachfolge. Der andere Gedanke ist, wenn wir in die Nachfolge treten, dass Gott uns Väter und Mütter schenken möchte. Geistliche Mütter, die uns sozusagen auf dem Weg der Nachfolge anleiten, die uns vielleicht auch ermahnen müssen, die einfach uns mit einem Beispiel auch vorangehen, ein Vorbild sind, die uns sozusagen hinterher ziehen. Sie erziehen uns. Das sind unsere geistlichen Väter, unsere geistlichen auch Mütter. Wie wunderbar ist es, so etwas in der Gemeinde zu haben. Väter und Mütter in Christo, die auch dieser Aufgabe nachkommen, wo sie sehen, das sind Geschwister, die sind neu geboren, jetzt geistlich gesprochen, und sie brauchen Unterstützung, sie brauchen auch mein Gebet. Was hier noch versprochen wird, dass der Lohn ist, dass wir auch Kinder haben werden. Und der Gedanke, der hat mich auch so bewegt. Meine lieben Kinder bedeutet, dass wir Nachkommen haben werden. Das ist der Lohn schon, wo Gott verheißt, denen, die in die Nachfolge gehen. Und wir werden gleich noch weitergehen. Es wird nicht einfach so kommen. Aber dieser Lohn, er wird uns hier schon verheißen. Und dann wird uns verheißen, dass wir Häuser und Äcker in dieser Zeit auch haben werden. Und das ist, glaube ich, so vielleicht der schwierigste Punkt auch hier. Was bedeutet es tatsächlich? Was bedeutet es, dieser hundertfache Lohn an Häusern, an Äckern? Können wir es so verstehen, wenn ich in die Nachfolge trete, dass ich dann tatsächlich in den irdischen Gütern so 100 Häuser irgendwie bekomme, dass ich Güter mir anhäufe? Ein Predigerbruder, der sehr viel unterwegs war, er hat es mal so gesagt, wo immer er auch hinkommt, wo er Kinder Gottes auch antrifft, so, da ist die Tür des Hauses ihm immer offen. Er kann immer reingehen, er ist immer willkommen geheißen. Und was bedeutet eigentlich das Haus? Ein Haus bedeutet, dass wir Schutz bekommen, dass wir eine gewisse Geborgenheit bekommen. Und das ist nichts anderes, was wir auch haben dürfen, wenn wir unsere geistlichen Geschwister im Herrn treffen irgendwo, auch wenn sie weiter weg wohnen oder am gleichen Ort sind. Wir haben diesen Zugang. Wenn wir Schutz brauchen, wenn wir bedürftig sind, dann sind die Türen, die Herzenstüren und auch die Türen an den Häusern offen. Und das ist so wunderbar, Geschwister, dass es nicht eine Theorie ist, sondern dass es tatsächlich Praxis ist, was ausgelebt wird. Aber ich bin so dankbar, dass Gott das Wort sehr offen auch einen Punkt anspricht, dass er sagt, all das werdet ihr in dieser Zeit bekommen, neben den Verfolgungen. Da Jesus, er tut diesen Punkt nicht ausklammern, dass er uns das Blaue vom Himmel verspricht, sondern er sagt, wenn du konsequent den Weg der Nachfolge gehen wirst, dann wirst du sozusagen Verfolgung auch erleben. Und jetzt kommt, Geschwister, der Punkt und zukünftig sozusagen, was wir zusätzlich bekommen, das ewige Leben. Meine Lieben, wer kann diesen Lohn tatsächlich ermessen in unserem, ich sag mal, beschränkten Verstand? Das ewige Leben als Lohn zu bekommen. Also, wir können uns etwas vorstellen, aber ich glaube, erst in der Ewigkeit wird uns tatsächlich das aufgehen, was wir aufgegeben haben und was Gott uns dafür alles auch gegeben hat. Das ist so dieser Weg. Das heißt, wir treten in die Nachfolge, haben dann ein Stück Weges zu gehen und am Ende, wenn Gott uns von dieser Erde ruft, dann gibt es noch einen Lohn, und zwar den zukünftigen Lohn auch im Himmel. Und ich möchte sozusagen jetzt auf den Kern auch der Ansprache kommen, auf diesen Weg, den wir zu gehen haben, auf den Weg auch der Nachfolge. Welche Gedanken hat Gott mit uns Menschen, diesen Stück Weges? Ob wir jünger sind und im jugendlichen Alter uns das Herz öffnen für die Nachfolge oder älter auch werden, das spielt keine Rolle, aber wir wollen diesen Weg jetzt betrachten. Wir können eins vielleicht so sagen, Gottes Wille ist, dass wir die eigene Seligkeit schaffen. Und jemand hat so gesagt, und möglichst viele andere noch Menschen auf diesem Weg noch mitnehmen könnten. Wir lesen zum Beispiel im 1. Timotheus 2 einige Verse. Da geht der Apostel Paulus ein auf das Gebet und sagt dann in dem 4. Vers: Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist Gottes Plan, das ist Gottes Wille für uns Menschen. Dass keiner irgendwie dahinten bleibt, sondern dass jeder durch diese enge Pforte eingeht und tatsächlich bis ans Ende auch durchhält, zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Und es gibt noch andere Schriftstellen, wo er sagt, auch im Johannesevangelium sagt er Jesus, ich will, dass die, die du mir anbefohlen hast, auch bei mir sein sollen, damit sie meine Herrlichkeit sehen sollen. Das ist Gottes Wille, das ist Gottes Plan für uns Menschen. Und der andere Gedanke ist noch der, dass durch unser Leben hier auf Erden soll der Name Gottes verherrlicht werden. Dass Gottes oder dass Gott alle Ehre bekommt durch unser Leben. Und so können wir diese zwei Bereiche jetzt einmal unterteilen. Durch unser Leben soll Gott geehrt werden und dass durch unser Leben sollen möglichst viele andere Menschen noch mitgenommen werden zur ewigen Seligkeit. Ich komme noch einmal auf diesen Gedanken, Matthäus 28, wo uns der Missionsauftrag gegeben wird. Darum geht hin und macht alle Völker zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Was bedeutet es für uns, meine Lieben, wenn wir in die Nachfolge treten und wissen, mein Herr und mein Meister, sein Wille ist, dass alle Menschen gerettet werden sollen. Das schließt für mich persönlich, für dich persönlich, liebe Seele, einen Auftrag ein. Im 2. Timotheusbrief sagt der Apostel Paulus, er gebraucht hier ein Bild eines Soldaten. In dem 2. Timotheus 2, ab dem 3. Vers. Und sei als ein guter Soldat Jesu Christi bereit, zusammen mit mir für das Evangelium zu leiden. Und dann erklärt er diesen Auftrag. Kein Soldat, der in den Krieg zieht, lässt sich durch die Dinge des täglichen Lebens von seinen Aufgaben ablenken. Schließlich möchte er, dass der, der ihn angeworben hat, mit ihm zufrieden ist. Kein Soldat, der jetzt sozusagen jetzt in den Dienst geht, der lässt sich durch irgendwelche irdische Dinge ablenken, denn er geht jetzt in den Kampf. Er hat keine Zeit, sich abzulenken mit irgendwelchen anderen Dingen. Er hat einen Auftrag bekommen, den er ausführen soll. Im nächsten Vers geht Apostel Paulus und gebraucht ein anderes Bild und sagt, kein Sportler, der an einem Wettkampf teilnimmt, kann den Siegeskranz bekommen, wenn er nicht den Regeln entsprechend kämpft. Wer legt die Regeln fest, meine Lieben? Ja, die Regeln der Nachfolge legt unser Herr und Gott fest. Und wenn wir uns an diese Regeln nicht halten, dann sagt Apostel Paulus ganz einfach, du kannst nicht an so einem Wettkampf teilnehmen, wenn du dich nicht an die Regeln hältst und dann erhoffst, dass du den Siegeskranz bekommst. Das heißt, wenn wir in die Nachfolge treten, dann muss es uns bewusst sein, mein Herr und Meister hat einen Auftrag für mich und ich muss diesen Auftrag genauso erfüllen, wie mein Herr es sich vorstellt. Nun möchte ich noch einmal auf den Gedanken des Missionauftrages kommen. Was bedeutet es für uns? Ich glaube, wir können eins zusammenfassen, dass wir hier und da auf das Thema angesprochen werden, dass wir davon hören. Die Frage ist bloß, was wir daraus machen. Und mein Gedanke, und das ist sozusagen der Kern dessen, was mich jetzt so die ganze Zeit schon beschäftigt. Was wollen wir tatsächlich mit so einem Wort machen? Wir können natürlich jetzt sagen, jawohl, der Herr Jesus hat den Auftrag gegeben und jetzt raus und Menschen irgendwie ansprechen, sonst irgendwelche Aktivitäten entwickeln. Ist das der Weg, den der Herr Jesus von uns möchte? Ich meine nicht. Wenn wir die ganze Bibel so durchgehen, dann hat Gott immer folgenden Plan. Und das ist so diese Warnung, die uns in dem Einleitungswort auch gegeben wurde. So, Petrus hatte den Gedanken, und übrigens, Gottes Wort vergleicht ja uns in der Nachfolge mit Fischern, ja, die eben Fische fangen sollen. Das heißt, wir sollen Menschenfischer sein. Für den Petrus war das jetzt mal eine ganz natürliche Aufgabe, wo er sein Brot auch verdient hat. Und er hat gedacht, gut, sagt zu den anderen Jüngern, ich gehe fischen. Und die anderen sagen, gut, dann gehen wir auch. Das ist gut so. Sie ziehen raus und arbeiten die ganze Nacht. Und was ist das Ergebnis, Geschwister? Sie haben nichts gefangen. Nichts. Das lehrt uns so viel, dass wir in unserem Eifer, auch der manchmal sehr, sehr gut gemeint ist, viel arbeiten können, gute Vorsätze haben können, aber dass wir mit leeren Händen in gewisser Weise dann vielleicht auch stehen werden. Geschwister, was brauchen wir? Dass der Herr Jesus zu uns sagt, werft euer Netz zu Rechten aus. Und dann auf einmal, 153 Fische. Das ist völlig unmöglich für Berufsfischer, die die ganze Nacht gefischt haben, die sich angestrengt haben. Die sind sich ziemlich dumm vorgekommen, muss ich so sagen. Aber sie haben dem Wort gehört. Glauben geschenkt, das Netz ausgeworfen und sie haben, und das wird so interessant hier beschrieben, es wird genau auch aufgezählt, 153 Fische, große Fische. Das heißt, etwas sehr Außergewöhnliches. Die Netze sind auch nicht zerrissen, das hätte eigentlich alles zerreißen müssen, aber hier gibt der Herr Jesus eine Möglichkeit, einen Riesenfang zu machen. Und das lehrt uns das Wort Gottes, dass wir in den geistlichen Dingen, kommt es nicht auf unser Laufen, auf unser Wollen schlussendlich darauf an, sondern es geht darauf an, dass wir die Dinge uns erbeten. Das bedeutet so viel, meine Lieben, dass wir um diese offenen Türen beten sollen. Um diese offene Türen im persönlichen Bereich, um diese offene Türen, was uns als Gemeinde auch anbelangt. Die Frage ist doch ganz, ganz praktisch auch. Kennen die Menschen in unserer Stadt uns hier in der Hagenschießstraße 14? Kennen sie uns? Ich glaube, zu einem ganz, ganz vernichtend geringen Prozentsatz. Wisst ihr, und das sind alles so Punkte, die einen ja bewegen und eigentlich sollen wir doch alles etwas machen, so lehrt doch Gott das Wort. Das ist richtig so. Aber die Frage ist, Wie sollen wir es machen? Wo öffnet Gott Türen? Wo können wir jemand ansprechen? Wisst ihr, es ist so etwas, was, glaube ich, mehr sich im Kopf abspielt, dass wir einfach diese Prinzipien Gottes verstehen und dann wirklich im Stillen anfangen zu beten und zu ringen, dass Gott ja, uns persönlich in dem Sinne neu beleben möchte, aber dass er auch diese, wenn es sein Wille ist, und es ist sein Wille, dass er zu unserer Zeit noch diese Erweckung schenken möchte, wo Menschen noch zum Glauben kommen und dass wir als Nachfolger Jesu Christi tatsächlich Kinder, die neu geboren werden in der Gemeinde, auch immer wieder erleben. Das ist der Lohn dessen, der in die Nachfolge kommt. Das heißt, man muss auch etwas tun. Wir können nicht einfach so sitzen und sagen, ja, wir müssen etwas tun und wir kommen hier wieder zusammen das nächste Mal und sagen, jawohl, wir müssen etwas tun, aber es ändert sich einfach nichts. Der Gedanke ist der, dass wir den planen lassen, der wirklich planen kann. Und der uns dann sagt, jetzt werft das Netz zu Rechten aus. Dann wird es einen Fang geben. Ein anderer Gedanke, der damit auch sehr eng verbunden ist, das ist, sich unter vielleicht die Last des Evangeliums zu stellen, gewisse Aufgaben im Reich Gottes auch zu übernehmen. Die alten Brüder haben damals so verglichen, dass sie das Reich Gottes oder die Ausbreitung des Evangeliums mit einem großen Wagen verglichen haben und dass einige wenige vorne sind und vielleicht noch einige noch von hinten schieben, aber dass sehr viele einfach obendrauf sitzen und eben geschoben werden wollen. Das ist aber nicht der Gedanke Gottes mit uns Menschen. Gott möchte, dass ein jeder Einzelne von uns im Reich Gottes eine Aufgabe hat. Ist das zu viel gesagt? Jeder Einzelne. Da ist keiner ausgeschlossen. Uns wird das wunderbare Bild eines Körpers gegeben, wie jedes Glied miteinander verbunden ist und gewisse Dienste füreinander tut, damit der Leib eben erbaut wird. Und genau in gleicher Weise möchte Gott, dass ein jeder Einzelne von uns Aufgaben übernimmt, damit das Reich Gottes gebaut wird. Auf diesen Punkt wurde ich dann vor 2 Wochen angesprochen. Ja, wie ist es mit den Aufgaben? Was muss man eigentlich alles tun oder habe ich wirklich eine geistliche Aufgabe? Und da möchte ich eigentlich genau den gleichen Gedanken sagen. Die Aufgaben an sich teilt kein Mensch zu, sondern das teilt das Haupt zu. Auch hier wiederum der Gedanke, dass wir zum Herrn Jesus kommen und sagen, Herr Jesus, gib mir eine Aufgabe. Und Gott wird nach seiner Gnade uns Aufgaben geben, die Talente, die Gaben geben, dass wir tatsächlich dann diese Aufgabe, die er uns anvertraut, auch ausführen können. Und wisst ihr, diese Aufgaben, das kennen wir doch selber auch aus unserer Erfahrung der Nachfolge, sie können sich auch verändern. Manchmal sind es so kleine, unscheinbare Aufgaben, die man irgendwie meint zu tun und man möchte doch immer große Aufgaben tun. Aber es ist auch hier so ein Grundprinzip, das, was Gott dir vor die Tür legt, das tue frisch, mach die Aufgabe treu und Gott sieht dann das Ganze und wird dir dann weitere Aufgaben geben. Es ist ein völlig normaler Prozess, den wir durchlaufen, dass Gott uns zubereiten möchte, dass ein jeder Einzelne von uns eine Zubereitungszeit braucht, wo wir persönlich von Gott gelehrt werden, wo wir in die Tiefe hineingeführt werden, dass wir in vielen praktischen Dingen auch einfach, ja, behilflich sind. Und Gott kann so eins aufs andere auch aufbauen. In diesem zweiten Timotheusbrief Kapitel, da heißt es doch so: So ermahne ich nun, dass man zuerst vor allem mit Bitten, Gebeten, Fürbitten und Dankgebeten für alle Menschen eintritt, für die Könige und für alle Obrigkeit und so weiter. Das ist, wisst ihr, so der erste Gedanke. Vielleicht wird der ein oder der andere sagen: Mensch, aber ich bin schon älter geworden. Was kann ich überhaupt schon tun im Reich Gottes? Und hier wird uns die Antwort gegeben. Geschwister, das Gebet, das ist sozusagen die Grundsäule überhaupt. Und das Gebet kann jeder von uns sprechen. Jeder. Wirklich von den Jüngeren bis zu den älteren Geschwistern. Eine Gebetslast auf seinem Herzen zu tragen, für andere, eine Fürbitte leisten für andere. Hier wird ganz explizit für alle Menschen gesagt, für unsere Regierung sogar, für unsere Obrigkeit sollen wir beten. Und wie viel mehr, wenn wir dann weitergehen für unsere Geschwister. Wenn wir dann anfangen, für den einen, für den anderen zu beten. Wenn ich persönlich auch diese Aufgabe nicht machen kann, aber in anderer kann diese Aufgabe tun. Und so können wir in dieser Art und Weise eintreten für diesen Bruder, für diese Schwester und sagen: Gib ihm bitte die nötige Gnade, diesen Dienst vor dir doch auch zu tun. Wir können beten für die Wortverkündigung, dass das Wort, ja, aus der Quelle immer frisch kommt, dass das Wort wie ein Wasser zu den Pflanzen, zu den Bäumen wirklich dieses lebendige Wasser bringen möchte, dass Seelen gestärkt, ermutigt werden, dass sie aber auch, ja, korrigiert werden, wenn es sein muss, und alles durch dieses eine lebendige Wort. Wir können beten für die Gemeinden im In- und im Ausland, für die Missionare, die sich auch da in der Arbeit auch befinden. Und wisst ihr, wenn wir ganz praktisch jetzt hier an die Gemeinde auch denken, auch an so viele Aufgaben, die hier in der Gemeinde gemacht werden, so können wir auch dafür beten, dass jede Aufgabe, und da möchte ich jetzt wieder dieses Prinzip, dieses größere Prinzip jetzt anwenden: Warum hat uns Gott in die Nachfolge gerufen? Damit sein Name verherrlicht werden möchte und damit Seelen zu Jesus kommen. Und wisst ihr, das ist so ein Gedanke, der bewegt mich. Jede Aufgabe, die wir in der Gemeinde tun, im Reich Gottes ganz allgemein tun, ob es irgendwelche natürliche Aufgaben sind, ob wir irgendwo den Parkplatz fegen, das Haus hier sauber machen oder sonst wie, der Hintergedanke ist der, es soll alles so anziehend gemacht werden, damit was? Gott geehrt wird und dass Seelen sich bekehren. Wenn wir Lieder vortragen, wenn wir mit den Instrumenten etwas vortragen, dann geht es nicht darum, dass wir als Geschwister sitzen und sagen: Ja, es war ein schöner Vortrag, es hat mich irgendwie berührt. Es geht darum, dass Gott geehrt wird und dass sich Seelen bekehren. Wisst ihr, wenn wir so an die Aufgaben rangehen, wenn wir diese Prioritäten tatsächlich sehen, es geht nicht darum, dass ich etwas, ja, singe, etwas spiele oder eine andere Aufgabe mache. Es geht darum, dass etwas ausgelöst wird, dass etwas erreicht wird damit. Und so können wir weitergehen, dass wir unsere Geschwister auch untereinander besuchen, dass wir einander stärken, dass wir Gutes tun. Ich denke aber auch an vielleicht unsere Mütter, die sagen, Mensch, ich bin jetzt so mit der Kindererziehung auch eingebunden, ich kann doch im Reich Gottes nichts tun. Aber meine Lieben, wenn Gott dir lebendige Seelen anvertraut hat, dann ist es jetzt dein Aufgabengebiet. Ein anderer Gedanke ist noch, wenn wir weitergehen, hat Gott vielleicht einen Plan mit uns als Gemeinde? Mich hatte schon, ich habe das auch den Brüdern gesagt, schon länger irgendwie der Gedanke so auf dem Herzen, wenn man so die großen Zusammenhänge sieht. Warum war das früher so, dass es so ganz normal für uns war, dass wir in jeder Gemeinde, ich sag mal, einen Bruder hatten, der komplett fast alles abgedeckt hat und es wirklich in allen Gemeinden so war. Und dann vergehen da 20 Jahre und auf einmal merken wir, wie sich das ganze Bild irgendwie ändert und wie in allen Gemeinden Gott auf einmal andere Brüder noch anspricht, die Hand auf sie legt und dass sie sich auch am Wort beteiligen. Die Frage ist, was möchte Gott uns persönlich damit zeigen? Auch hier wieder der Gedanke, dass wir nicht nur für uns sozusagen immer denken, was ist gut für mich, was ist gut für uns als Gemeinde, sondern die Frage ist, was dient zur Ehre Gottes und was dient dazu, um Seelen zu erreichen? 1. Thessalonicher spricht in dem ersten Kapitel der Apostel Paulus so über die Gemeinde. Er ist voll Lobes ab dem 6. Vers. Ihr seid unsere und des Herrn Nachahmer geworden und habt das Wort in großer Bedrängnis und mit der Freude des Heiligen Geistes aufgenommen, sodass ihr für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia zu Vorbildern geworden seid. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen, nicht nur in Mazedonien und Achaia, sondern an jedem Ort ist euer Glaube an Gott bekannt geworden, sodass wir es nicht nötig haben, etwas zu sagen. Der 8. Vers, denn von euch aus ist erschollen das Wort. Wenn wir das Wort hier richtig verstehen, dann bedeutet es so viel, dass Gott Menschen zubereiten möchte, dass er Menschen in die Tiefe führen möchte, dass Menschen zu dem Punkt gebracht werden, wo Gott sie tatsächlich auch, ich sag mal, in die Mission schicken kann. Wo aus der Gemeinde heraus Dienste gemacht werden. Ein Werk des Glaubens lesen wir hier, das an anderen Orten bekannt geworden ist. Das heißt, eine Gemeinde, die eifrig, die aktiv war, die aber, das können wir, denke ich, so hinzusagen auch, die nicht von sich aus etwas gemacht hat, sondern die wirklich unter der Leitung des Heiligen Geistes stand. Und wisst ihr, wenn wir in dieser Art und Weise die Not anderer Menschen sehen, das heißt, Menschen sind in Sünde, der Herr Jesus hat mir einen Auftrag gegeben, wenn ich hier aus dieser Motivation heraus, dass mein Leben zu Gottes Ehre dienen soll, mich so einbringe in den Dienst Gottes, dann bin ich überzeugt, dass wir über die Gefahren, die wir vor 2 Wochen gesprochen haben, des Wohlstandes, dass wir auch eine Diskrepanz haben zwischen der Theorie und dem Ausgelebten, dass das dann nicht sein wird. Das ist für mich so dieser Bogen, den ich schließen möchte, wenn wir nicht an uns denken, sondern wirklich uns in den Dienst Gottes einbringen und hier uns vom Heiligen Geist auch anleiten lassen, dann werden wir persönlich sozusagen diese erste Liebe bewahren. Wir werden für andere Menschen zum Segen und der Name des Herrn wird gelobt und gepriesen. Gott möchte es uns gelingen lassen. Amen.